program to bring you a special report. Kicks Podcast.
It's all ball. It's all ball. It's all ball.
Not life, but direct. We love this game.
It's all ball. It's all ball. It's all ball.
Joho, wir sind zurück. All Ball Podcast. Es ist Montag. Das bedeutet, eure Hosts, der Phil.
Oh, hallo.
Und der Rob sind an den Mics für eine Quick and Dirty Folge. Lasst uns zuerst mal darauf eingehen, was gestern Abend passiert ist. Und zwar die DBB-Mädels, die deutsche Basketballnationalmannschaft der Frauen, hat sich für die EM qualifiziert.
Ja, Mann, richtig nice.
Richtig, richtig nice. Also ich habe es live auf Spontent verfolgt und ja, besonders die Leonie Fiebig und die Marie Gülich, Shoutout an Marie, haben ja dominiert. Das war eine krasse Leistung, die sie da gezeigt haben. Sie mussten mit 9 Punkten gegen Bosnien-Herzegowina gewinnen und haben dann mal mit 31 Punkten gewonnen. Und das ist eine Leistung.
Ja, so macht man das.
So muss man das machen. Und ja, dominiert hat vor allen Dingen die Leonie, die 30 Punkte aufgelegt hat. Aber auch die Marie hat unterm Korb eine ziemlich starke Trefferquote gehabt. Ich glaube so 8 von 13 oder so. Und ja, hat einfach aufgeräumt, sowohl in der Offense als auch in der Defense hat sie da, war sie eine der besten Spielerinnen auf dem Feld. Und ja, Shoutout an die Mädels.
Geile Nummer auf jeden Fall. Und ja. Bei Leonie Fiebig natürlich auch so die Sahnekirsche. Die hat bei den New York Liberty gesigned,
ja,
jetzt die Tage.
Ja.
Also da läuft es gerade auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall internationales Top-Level, was es da bei den Mädels der Damen-Nationalmannschaft am Start ist. Also Hut ab und wir wünschen an dieser Stelle natürlich alles Gute für die EM. Und ja, wir hoffen, dass wir die ein oder andere Spielerin im Laufe der nächsten Wochen vielleicht noch vielleicht im Podcast begrüßen können. Aber da wollen wir jetzt nicht zu weit vorgreifen. Aber das wollten wir auf jeden Fall erwähnt haben, dass die Mädels die EM-Quali geschafft haben. Und großes Lob und Shoutout raus an die Mädels.
Auf jeden Fall und more coming soon.
Yes, yes, yes. Ja, was ist noch passiert, Phil? Letzte Woche.
Ja, was ist noch passiert? Einiges ist noch passiert.
Letzte Woche Trade Deadline, NBA Trade Deadline, und da geht es ja normalerweise immer richtig ab. Und da war dieses Jahr keine Ausnahme, vielleicht sogar die verrückteste Trade Deadline, die es ja seit langem vielleicht sogar ever gab.
Ja, also Wahnsinn. Also, ich meine, Big Names links und rechts wechseln die Teams der Westen. Scheinbar noch stärker als zuvor, vor allem, weil Kevin Durant mal wieder sich gedacht hat, Mensch, jetzt ist Feierabend bei meinem jetzigen Team, ich muss zu einem Team, das in den letzten ein, zwei Jahren dominiert hat, die brauchen noch einen starken.
Wir haben es ja letzte Folge, in der letzten Quick and Dirty Folge schon angesprochen, als Kyrie getradet wurde.
Ja.
Wie lange wird jetzt Kevin Durant noch bei den Nets bleiben? Hat sich herausgestellt, nicht allzu lange.
Genau, also er hat sich anscheinend auch ausdrücklich Phoenix gewünscht gehabt da ist er dann ja jetzt auch gelandet und ich muss sagen, also klar hat Phoenix mit Mikal Bridges und Cameron Johnson zwei Spieler abgegeben, die so typisch in so einem Playoff-Team wichtige Rollen spielen, aber es ist halt Kevin Durant.
Mhm.
Also ich meine, KD ist so die letzten 10, 15 Jahre immer Top 5 in der NBA mindestens gewesen, selbst nach Achillessehnenverletzung. Also wenn du den irgendwie bekommen kannst, dann musst du da alle Hebel in Bewegung setzen. Und man muss auch sagen, Phoenix jetzt, Chris Paul hat deutlich nachgelassen. Also er ist nicht mehr der Chris Paul von vor 2, 3 Jahren. Es ist eine Win-Now-Situation. Ja, die ganze Geschichte mit DeAndre Ayton, der dann da irgendwie unzufrieden ist und keinen Max-Contract bekommt und weg will, dann hieß es immer, Dallas ist interessiert und so weiter. So, Trade-Deadline ist durch. Phoenix hat in der Starting Five Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant und DeAndre Ayton mit drin, ja, mit wem auch immer sie dann auffüllen noch, aber also, wenn das dein Kern ist, dann ist Win Now auch wirklich so das Einzige, was übrig bleibt.
Also ich weiß ja nicht mehr, woran das bei DeAndre Ayton lag, also warum er weg wollte plötzlich. Ich hoffe, es waren nicht die Touches, weil wenn es Kevin Durant jetzt in sein Team geschafft hat, dann glaube ich nicht, dass die Touches mehr werden.
Nee, also für ihn wird es schwerer, für die Mannschaft, der Erfolg muss größer werden und du hast zwei Granatenscorer. Ich meine, Devin Booker hat mal 70 aufgelegt in einer Zeit, als es nicht normal war, dass ständig einer die 50 knackt. KD ist einer der besten Scorer aller Zeiten.
Ja.
Dann hast du mit Chris Paul den Floor General himself noch drauf. Also das muss eine Bomben-Offense sein. Und ich finde eigentlich DeAndre Ayton als quasi traditioneller klassischer Center passt da auch noch gut rein. Wird mal sehen, wie das jetzt funktioniert. KD muss auch erstmal fit werden. Aber also die Suns haben eigentlich alles richtig gemacht. Und gleichzeitig muss ich sagen, haben auch die Nets sehr viel richtig gemacht. Ja, weil sie haben erst aus dem Kyrie geht nach Dallas Deal Spencer Dinwiddie zum Beispiel ja zurückbekommen. Und haben jetzt eben mit Bridges und Johnson zwei weitere gute Spieler, die auch jetzt direkt funktionieren. Und sie haben insgesamt 7 Draftpicks bekommen.
Ja, krass.
Das heißt, also es sind irgendwie 5 Erstrunden-Picks und 2 Zweitrunden-Picks. Mhm. Also die haben jetzt für die nächsten Jahre auf jeden Fall genug im Draft. Und ich finde, sie haben so eine Mannschaft, die jetzt komplett anders als vorher, ja, die zwei Superstars, sondern jetzt fast so einen europäischen Ansatz, dass sie viele Spieler haben, die Gas geben können und wahrscheinlich ein recht tiefes, ausgeglichenes Team. Und ich erinnere nur daran, bevor Kyrie und KD da waren, oder war Kyrie schon da und war dann verletzt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber mit Spencer Dinwiddie an der Front waren die Brooklyn Nets ein Playoff-Team. Ja. Und waren ein Team, dem ich sehr gern zugeschaut habe, weil die wirklich sich den Arsch aufgerissen haben. Und ich hoffe, dass das jetzt sich wieder in so eine Richtung verändert, weil das passt auch besser nach New York, finde ich. Ja,
ja.
So wie die Knicks, immer so Hustler und so. Und man darf eins nicht vergessen, es gab zwischendrin Cam Sanity.
Oh ja, das weiß ja keiner besser als ich, weil ich habe den guten Cam Thomas gedraftet, also nicht gedraftet, aber ich habe ihn mir geholt in unserem Fantasy League-Spiel und hat abgeliefert in der Zeit, wo ich ihn hatte.
Das ist crazy, er hatte was, 147 Punkte in 3 Spielen oder so.
Ja, ja, also ich habe ihn mir geholt, nachdem er 19 Punkte gemacht hat und dann dachte ich, hole ich ihn mir mal.
Ja.
Vielleicht macht er nochmal so, vielleicht geht er mal auf 20 Punkte und dann macht er im nächsten Spiel 44.
Ja.
Danach macht er 47 und danach hat er nochmal irgendwie, ich glaube, 40 oder 42 gemacht.
Ja. Ja.
Und,
also 135 waren es, glaube ich, dann in 3 Spielen. Irgendwie aber sowas. Also crazy.
Das war so Lin Sanity 2.0.
Ja, aber halt in krasser eigentlich. Also ich meine, in kürzer, okay. Aber also wie kann das sein, dass einer aus dem Nichts auf einmal 3 40er hintereinander da auflegt?
Ja.
Also
wild. Das war sehr nice. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht abgegeben, weil, mal schauen. So, selbst wenn er nur so 20 Punkte macht, hilft mir das.
Ja, die Spielzeit sollte er haben.
Genau, die Spielzeit ist nämlich nicht zurückgegangen. Beim letzten Spiel hat er halt vom Feld aus schlechter geworfen, hat er irgendwie nur 3 von 11 oder 3 von 12 geworfen. Kann mal passieren. Aber die Würfe sind da, die Spielzeit ist da, deswegen lasse ich den erstmal in meinem Team. Und was ist noch passiert, Phil?
Ja.
Also Russell Westbrook, unser gemeinsamer Freund, ist nicht mehr im Team von LeBron James.
Ja, ein weiterer Trade, der, glaube ich, für alle Seiten irgendwie ganz gut war. Die Wolves wahrscheinlich noch irgendwie am schlechtesten weggekommen, würde ich jetzt sagen. Aber es wurde Zeit. Also
ja.
Ich habe dann auch ein, zwei Spiele immer wieder angeguckt. Also was ich sagen muss, er hat schon noch diese Energie und diesen Zug zum Korb. Also wenn der sich hinter der Mittellinie dazu entscheidet, jetzt auf Attacke zu gehen, dann kracht's auch. Ja? Dann geht er da mit allem, was er hat, rein. Aber es hat sich immer so ein bisschen angefühlt, als hätte er nicht den Impact. Also es wären seine Stats auch irgendwie egal, ja. Also mit seinen, weiß ich nicht, was er da im Schnitt dann hatte, 18, 6, 7 oder irgendwie sowas. Die spielen irgendwie keine große Rolle, die fallen nicht so ins Gewicht. Und wenn es dann mal so weit ist, dann bist du halt nicht mehr der Spieler, der du warst. Und dann ist es für eine Franchise wie die Lakers bitter nötig, da irgendwas zu machen, was sie jetzt getan haben, weil D'Angelo Russell ist zurück bei den Lakers, ist, glaube ich, ein Spieler, der von der Spielweise und von der Art, von den Aktionen, die er nimmt, gut zu LeBron passt eigentlich.
Ja.
Auch ja im Verhältnis zu Russell Westbrook natürlich hinter der Dreierlinie lebt. Plus mit Vanderbilt Und
Malik Beasley.
Malik Beasley haben sie von den Utah Jazz auch zwei Spieler bekommen, wenn man jetzt kurz in die Fantasy League wieder abdriftet, die bei uns allen hoch im Kurs standen, die allgemein beliebt sind, weil sie liefern.
Ja.
Malik Beasley hat zu Anfang der Saison fast 4 Dreier pro Spiel getroffen. Der hat jetzt gerade so ein bisschen Durchhänger, aber also wenn der seine Leistung bringt, haben sie auch einen super Shooter mit am Start. Und ja, Vanderbilt ist direkt jetzt so zum Publikumsliebling nach ein, zwei Spielen avanciert. Hat einen guten Job direkt gemacht, ist ein ehrlicher Arbeiter, den du in jedes Team reinstecken kannst. Also die Lakers haben auf jeden Fall richtig gut was zurückbekommen.
Ja, ich meine, sie haben ja auch Mo Bamba haben sich jetzt geholt.
Ja, genau.
Hat einen Thomas Bryant abgegeben, wo ja dann zuerst viele gesagt haben, oh scheiße, warum geben sie den ab? Ich meine, wenn sich AD verletzt, dann ist Thomas Bryant derjenige, der da in die Bresche springt. Aber ja gut, mit Mo Bamba haben sich jemanden geholt, der defensiv auf jeden Fall besser spielt als Thomas Bryant. Und sogar, und das wusste ich ehrlich gesagt nicht, auch mal den einen oder anderen Dreier trifft.
Ja, auf jeden Fall. Also Thomas Bryant bin ich auch erst zusammengezuckt, weil ich dachte, okay, was ist das für ein Scheiß? Aber er wollte auch weg, hat er ja dann gesagt. Weil er hat ja neulich noch 31-14 einmal gehabt und so. Also das ist jemand, der weiß, wie es funktioniert. Und wenn du dann so jemanden abgibst, schaut es auf den ersten Blick immer eher komisch aus. Aber ich denke, klar, das ist jetzt auch ein Stück weit Verzweiflung bei den Lakers, aber ich denke, also die haben fast das Maximum rausgeholt jetzt, was so auf dem Markt möglich war.
Ja.
Also ich finde es auch ein bisschen krass, ehrlich gesagt, dass du innerhalb einer Saison Reset machen kannst oder einfach so den Knopf drückst und sagst so, bumm, 5 neue Spieler. Also so ein gefühlt ein halbes Team neu. Aber es ist so, auch wenn sie 13. sind, also drittletzter im Westen, es ist alles so eng, dass da immer noch eigentlich alles möglich ist.
Ja, richtig. Ja,
aber dann muss halt jetzt innerhalb der nächsten 2-3 Spiele auf einmal die Initialzündung kommen, weil sonst haben alle Trades dann doch wieder nichts gebracht.
Ja, ist ein Win-Now-Team, was sie sich da jetzt zusammengebastelt haben. Und ich meine, das ist ja das, was LeBron wollte, das ist das, was LeBron verdient. Weil er wird jetzt nicht mehr 10 Jahre spielen und jedes vergeudete Spieljahr, wo er jetzt nicht um die Meisterschaft mitspielt, ist, wie gesagt, ist vergeudet. Also,
ja, auf jeden Fall.
Das muss man nutzen, solange man den Spieler hat. Und ansonsten müssen sie ihn einfach abgeben, ne? Weil sonst wäre einfach Verschwendung.
Ja, also zusätzlich gibt es ja noch den Buyout-Market. Der wird jetzt auch interessant die nächsten Wochen. Da habe ich auch schon ein paar Namen gelesen, die anscheinend so vor dem Absprung sind. Unter anderem, und da bin ich auch ein bisschen erschrocken, Kevin Love.
Yes, den Namen habe ich auch gehört.
Und Kevin Love dann auch direkt natürlich mit den Lakers verbunden wegen LeBron.
Yes.
Also wir hatten es schon mal, als wir über die fittesten NBA-Spieler gesprochen haben, ist Kevin Love ganz überraschend genannt worden. Und da habe ich mich auch schon als großer Fan geäußert. Und ich muss sagen, da würde ich mich sehr freuen, wenn der zu den Lakers kommt, weil der ist einfach so ein smarter Dude, der kann brutal Dreier ballern.
Ja.
Und du weißt einfach von ihm, was du bekommst. Natürlich ist er in der Defense jetzt nicht der Stopper für den Go-To-Guy so, aber er ist im 5 gegen 5 ein sehr wertvoller Spieler.
Ja, ja, und er muss ja jetzt nicht irgendwie 30 Minuten spielen. Also der gibt dir
genau
10 bis 15 wertvolle Minuten, Stretch 4. Und wie du schon gesagt hast, der trifft immer noch seine Dreier. Und ich weiß nicht, warum er bei Cleveland aus der Rotation gefallen ist, aber auf jeden Fall kann der noch liefern und zusammen mit LeBron wäre das, glaube ich, ein gutes Ding.
Ja, auf jeden Fall. Outlet-Pässe vom anderen Stern auch bei ihm. Ja, da bin ich sehr gespannt. Also wie gesagt, die Liste der Namen war lang. Kevin Love ist jetzt der am meisten hängen geblieben ist. Aber ja, Trades, Buyouts und so weiter, da ist immer einiges los. Also ich muss auch sagen, ich feiere den Trade von Josh Hart aus New York Knicks Sicht brutal.
Mhm. Der passt genau da rein.
Genau. Perfekter Knicks-Spieler zum einen und dann halt die Feel-Good-Story mit Jalen Brunson.
Mhm.
Die College-Teammates aus Villanova. Das Video hat hoffentlich jeder gesehen, als Jalen Brunson die News bekommt, Josh Hart ist hier und er außer sich vor Freude ist. Und das sind eben die Sachen, die es mehr braucht, auch in der NBA. Ja? Also auf dem Papier immer hier, das kann funktionieren und wir brauchen dies und wir brauchen das, wir brauchen Dreier, wir brauchen Rebounds und so, aber du brauchst halt auch Herz. Mhm. Und Josh Hart, der wird zwar ohne E geschrieben, aber Josh Hart ist ja die Definition von einem Spieler, der mit Herz spielt. Also der ist Shooting Guard und schafft's aber, also wenn du dem sagst, du musst die nächsten 5 Spiele 50 Rebounds holen, dann holt er die.
Ja.
So. Und das ist halt genau das, was, glaube ich, zu den Knicks perfekt passt und auch zu Tom Thibodeau. Also der ist ja auch ein Trainer, der Spieler wie Jimmy Butler groß gemacht hat und so. Da finde ich Josh Hart, da haben die Knicks einen richtigen Treffer gelandet. Vor allem Cam Reddish ist jetzt nicht gerade irgendwie so gewesen, dass sie da Mords was aufgeben mussten,
ja,
weil der ist ja eh versauert. Also das muss ich auch sagen, Cam Reddish ist ein Spieler, über den kann ich in der NBA noch ganz wenig sagen, weil der war am Anfang halt, okay, Duke, Zion, RJ Barrett, Cam Reddish, so die Topstars vom College. Dann war er in Atlanta, war durchwachsen, dann ist er in New York und ja, hat immer seine Momente, aber fällt dann da auch aus der Rotation raus und ja, erlebt quasi wie so eine kleine Bruchlandung direkt. Da bin ich jetzt gespannt, was die Blazers da jetzt von haben, von diesem Trade, weil also eigentlich Josh Hart, ich meine, wir haben mit ihm gesprochen, auch ja, in Köln, also wir haben so eine persönliche Connection zu ihm. Josh Hart ist ein Spieler, der eigentlich in jedes Team passt.
Mhm.
Also auch nochmal Fantasy League, dadurch beobachtest du ja auch so einen Spieler wie ihn. Über die letzten Jahre war der immer bei jemandem von uns im Kader, weil ja, der egal bei welchem Team immer geliefert hat.
Ja.
Der ist ein guter Schütze, der ist ein Arbeiter, der ist ganz gut in der Defense.
Mhm.
Also der bringt eigentlich ganz viel mit. Das ist nicht der Spieler, der dir 25 Punkte im Schnitt macht, um Gottes Willen, aber der ist ein etwas besserer Roleplayer auf jeden Fall,
ja,
der auch ruhig Starting 5 spielen kann.
Auf jeden Fall, also ist beständig und wie du schon gesagt hast, besonders auch in der Defense liefert er halt immer Stats ab. Also wenn du Steals brauchst, dann kriegst du die von Josh Hart. Wenn du Rebounds brauchst, kriegst du die auch von Josh Hart. Eine gute Trefferquote, also der wird nie irgendwie 1 von 6 oder 1 von 10 schießen. Der schießt vielleicht mal 2 von 3, der schießt ja, vielleicht mal 4 von 6, was eher niedrig ist, aber der macht dir die Trefferquoten nicht kaputt.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, das ist einer, der sich auf jeden Fall so richtig reinkniet, so reinbeißt in ein Spiel. Und solche Leute brauchst du besonders in New York.
Ja.
Bei den Fans, die ja gnadenlos sind, wenn sich irgendwie ein Spieler nicht reinhängt, dann ist er ja gestorben für die Leute. Und ja, das ist genau Josh Hart, genau der Richtige. Und wir drücken ihm die Daumen, wie du schon gesagt hast. Wir haben ja eine kleine Connection zu ihm. War ja ein super Gespräch, was wir damals mit Josh hatten. Ein sehr sympathischer Typ.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Der quietschende Schuhe braucht, um gut
Basketball. Der quietschende Schuhe braucht, ja. Also das war auch was ich davor nie gehört hatte. Hast du eine Marotte? Hast du irgendwas Spezielles? So ein hirngespinsten Fable? Irgendwelche Marotten oder so? Ja, meine Schuhe müssen quietschen. Weil wenn meine Schuhe nicht quietschen, dann komme ich mir schlecht vor, dann fehlt irgendwas. Wenn meine Schuhe quietschen, dann fühle ich mich schnell. Und
genau, athletisch. Dann fühle ich mich schnell, hat er gesagt.
Ja, und das, also ich finde, wenn man drüber nachdenkt, dann kann man sich auf jeden Fall damit identifizieren, ja, weil, also klar, das ist ja dieser Sound, wenn du in so eine Halle kommst und es quietscht in einer Tour, ist halt einfach nice. So. Also das ja, gehört irgendwie dazu, aber dass er das dann als Kriterium für besser spielen auch hat, mhm, finde ich nach wie vor richtig gut.
Ja, das ist super, super.
Ja. Ja, aber es war so viel los jetzt bei den Trades. Also ich meine, es waren jetzt nur die größeren, die wir genannt haben. Also es haben viele gute Spieler, Jakob Poeltl ist zum Beispiel zurück in Toronto.
Ja.
Es haben viele gute Spieler ihr Team gewechselt und auch viele Spieler, die jetzt Teams helfen können, die 1-2 Tabellenplätze gut zu machen. Ich denke, Jakob Poeltl kann da auch dazugehören, wenn er die Spielzeit hat.
Ja.
Das ist ein richtig solider, ich würde sagen, Double-Double-Center eigentlich. Da ging einiges voran. Also wie gesagt, Timberwolves in diesem Dreier-Westbrook-D'Angelo-Russell-Deal bin ich mir nicht ganz sicher mit Mike Conley.
Ja, ich weiß nicht, wie viel der noch drauf hat.
er ist ganz gut noch, also er liefert Assists und so, aber er ist nicht mehr so dieser, ja, er ist nicht mehr der Grizzlies Mike Conley, der Leader auf dem Platz. Mhm. So. Deswegen eigentlich eher fast so, also er ist noch Starter, aber könnte ich mir auch vorstellen als Second Unit Leader quasi. Aber das habe ich nicht so ganz verstanden tatsächlich. Aber du, es ist die Reunion mit Gobert, deswegen vielleicht ist auch da der Feel-Good-Faktor irgendwie mit reingeflossen.
Ja, D-Lo konnte sich anscheinend überhaupt nicht verstehen mit Gobert. Also die beiden waren, glaube ich, irgendwie so auf Kriegsfuß.
Ja.
Obwohl ich nicht weiß, ob das eine Einbahnstraße war und D-Lo ihn nicht einfach nur nicht leiten konnte. Aber da habe ich auch einige Sachen gelesen. Also, dass D-Lo nicht traurig ist, dass er nicht mehr mit Gobert zusammenspielt.
Ja, aber gut, kann ich auch verstehen. Also, du musst halt immer sehen, also, jetzt kein Scheiß, Business, ja?
Ja.
Jeder dieser Spieler denkt am Ende an sich, was den Vertrag angeht. Und dann hast du einen, der zu den, keine Ahnung, Top 10 Verträgen der ganzen Liga gehört und siehst ihn jeden Tag und denkst so, ey, der kann eigentlich nichts.
Ja.
Also so blöd es jetzt klingt, aber wenn ich Rudy Gobert spielen sehe, der ist nur groß. Also der wirft...
Hot Take für diese Episode. Ich habe mich schon gefragt, ob wir noch einen Hot Take haben. Und dafür
naja, also es ist, also das ist für mich, seitdem ich Basketball-Fan bin, einer der most overrated Spieler mit Abstand. Der hat, weiß ich nicht, wie viel Defensive Player of the Year der bekommen hat bisher. 3 Stück oder so. Natürlich ist so jemand gut bei Blocks. Wenn er fast 2,20 Meter groß ist und einigermaßen athletisch und 35 Minuten spielt. Also es wäre schade, wenn der schlecht wäre bei Blocks.
Ja.
Und bei Rebounds genau das Gleiche.
Ja.
So. Aber es ist ein Spieler, also den kannst du offensiv eigentlich nicht anspielen, außer er ist
direkt
in einem Radius von 2 Metern um den Korb rum.
Ja.
Und wenn der dann im Jahr 45 Millionen verdient und du bist der flashy, superstar-mäßige Typ, um Gottes Willen, D'Angelo Russell ist jetzt auch kein Superstar, ja, aber er, Anthony Edwards und so weiter, also da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen schwierig ist, wenn du dann so jemanden tagtäglich vor dir hast und dann dein Team halt auch underperformt. Weil am Anfang war ja, wow, die Minnesota Timberwolves, die sind Contender, die haben jetzt hier den Defensive Player of the Year der letzten 5 Jahre, die haben die Twin Towers, die haben dies, die haben das. Auf dem Papier sind die krass.
Ja.
Und spielen scheiße.
Ja.
So. Natürlich liegt es nicht alles an Rudy Gobert, um Gottes Willen. Also Anthony Edwards spielt so achterbahnmäßig, der macht manchmal Spiele, da hat er 5 von 23 aus dem Feld und so. Karl Anthony Towns tue ich mir auch schwer, ist irgendwie sonst so ein Stat-Monster gewesen.
Ja.
Hat nachgelassen, aber ist auch irgendwie so ein...
Geht irgendwie
runter. Wie soll ich sagen? Ja, also der spielt irgendwie nicht mehr die Rolle, die er vor 2 Jahren hatte. Also man sagt ja jetzt auch immer, das ist das Team von Anthony Edwards und so.
Ich glaube, er ist auch verletzt. Aber
jetzt ist er verletzt, genau. Aber das Experiment ist ja in die Hose gegangen. Und wenn das Experiment ist ja quasi personifiziert durch Rudy Gobert. Was? Und dementsprechend kann ich voll verstehen, wenn du da als Mitspieler denkst, Alter, der, hau ab. Also wirklich so. Und jetzt ist halt er abgehauen, quasi.
Ja.
Ja, und das muss ich sagen, um da noch ein Argument zu bringen, dass ein großer Spieler mit Spielzeit ja Blocks schaffen muss und Rebounds holen muss. Schau halt mal nach Utah, wer da aktuell der Starting Center ist.
Wer ist da im Starting Center?
Ja, ein Rookie namens Walker Kessler.
Der Kessler, ja, stimmt.
Und wenn du die diesjährigen Stats dieser beiden Spieler gegenüberstellst, ist es dasselbe in grün so ungefähr. Ja. Und das ist halt dann was, wo ich mir denke, okay, klar gibt es noch mehr als die blanken Stats, Rebounds, Blocks und so weiter, Plus, Minus, Defense Rating, irgendwie Wurfquoten, die er produziert durch seine Anwesenheit oder durch seine Defense und so, um Gottes Willen. Ja, also er ist an sich kein schlechter Spieler, Rudy Gobert, aber als reiner Basketballer,
ja, das stimmt,
tut's mir fast weh, manchmal ihm zuzuschauen, was er da auf dem Feld fabriziert.
Ja.
Also er ist viel, viel, viel schlechter, als ich das vorher gedacht habe.
Ja, das stimmt. Also Da kann ich auch nichts gegen sagen. Also Rudy Gobert war für mich auch immer overrated. Also auch als er noch in Utah gespielt hat. Auch als Defensive Player of the Year. Ich glaube zweimal am Stück oder vielleicht sogar dreimal.
Ich glaube dreimal, ja.
Ja, also da so Basketball-Moves kann man von ihm nicht erwarten.
Nee.
Also macht halt vielleicht, macht er Putbacks, vielleicht macht er ja, trifft seine Freiwürfe, aber er ist jetzt nicht irgendwie der Mann.
Ja, und die Freiwürfe weiß ich gar nicht, ob er die trifft. Aber ich meine, Shaq sagt es immer wieder. Also wenn er noch spielen würde, den Gobert, würde er komplett auseinandernehmen jedes Mal. Und
da hat er wahrscheinlich auch recht.
Ich glaube, das unterschreibe ich dir.
Ja. Gut, letztes Thema. Und zwar auf Netflix gibt es eine neue Doku. Das ist jetzt ein Streaming-Tipp für euch, alle, die gerne Basketball-Dokus anschauen. Und zwar die Bill Russell-Doku hat es jetzt endlich auf Netflix geschafft. Die wurde letzte Woche released. Bill Russell Legend heißt die. Und kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Es ist viel über Bill Russell, den Spieler, aber noch mehr über Bill Russell, praktisch den Civil Rights Aktivisten drin. Also in Sachen History Lesson auf jeden Fall sehenswert und viel Footage von damals. Und ja, für alle, die es nicht wissen, wie es so damals so in den 50ern zugegangen ist, womit sich schwarze Spieler wie Bill Russell rumschlagen mussten, die sollten sich die Doku mal reinziehen. Das ist teilweise unglaublich. Gerade in Boston, was da abging, was er sich da anhören musste, ja, wie er beleidigt wurde und so weiter. Das ist, ja, also, ja, macht manchmal echt sprachlos, muss ich sagen. Aber die Doku ist auf jeden Fall sehenswert.
Ja, ich habe sie noch nicht geschaut. Ich habe mir nur den Trailer reingezogen, aber muss sagen, dass die auf jeden Fall auf meiner Watchlist auch gelandet ist. Also wir haben ja auch schon in der Vergangenheit andere Dokus mit Bill Russell geschaut und das sind eben Sachen, die vergisst man ja oft. Ja. Also man vergleicht ja auch immer bei diesen ganzen GOAT-Diskussionen eigentlich nur die basketballerische Leistung.
Ja.
Aber wenn man da auch sieht, wie er an der Seite von Martin Luther King zusammen mit Muhammad Ali und so weiter wirklich sich eingesetzt hat und sich seine Plattform, seinen Status als Sportstar genutzt hat, so wie es heute auch noch einzelne Spieler tun, um da wirklich laut zu werden und, ja, und wirklich gegen die Zustände im eigenen Land zu demonstrieren, zu protestieren, dann muss ich sagen, Hut ab. Also er war ja auch dann als Coach, ich glaube, der erste schwarze Coach,
ja. Ja.
In der NBA. Also das ist natürlich ein absoluter Pionier, was der für Arbeit geleistet hat und was er halt menschlich dargestellt hat. Und ich fand auch, das war immer was, selbst wenn du das nicht gewusst hast, im Detail war sein Auftreten, auch jetzt in den letzten Jahren, bevor er dann gestorben ist, man hat es irgendwie gespürt. Er hatte so eine Aura an sich, dieses der Großvater der NBA. Und da hat man schon gemerkt, da geht es den Leuten nicht nur um diese 11 Ringe, die natürlich auch völlig geisteskrank sind, dass du mehr Meisterschaften gewonnen hast, als du Finger zur Verfügung hast. Aber er hatte so, ja, was, ich möchte jetzt nicht sagen Magisches, aber diese Legende, die ihn umgibt, die hat man einfach gespürt, wenn er in der Halle war.
Auf jeden Fall, ja, das hat man wirklich gespürt. Und ich meine, zu Recht wurde auch seine Nummer retired von der gesamten NBA.
Ja.
Praktisch die erste Nummer überhaupt im Basketball, die das geschafft hat. Und ich glaube, da hätte es keinen besseren treffen können als Bill Russell.
Genau. Ja, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
Ja, mach das und dann sagst du kurz, was du davon hältst und dann können wir uns ein bisschen darüber unterhalten.
Ja, ich habe gesehen, es sind quasi zwei geteilt auf jeweils so 1,5 Stunden oder so.
Ja, ja, also die ist so eine Überdoku von über 3 Stunden.
Ja.
Ja, also aber kann ich nur empfehlen. Und ja, wie gesagt, alle, die Dokus mögen, alle, die sich für Basketball-History begeistern können, die sollten sich diese Doku anschauen.
Genau.
Gut, damit sind wir zum Ende gekommen. Quick and Dirty Folge, es ist Montag, hauen wir das Ding einfach mal raus und wir hören uns am Mittwoch wieder. Ab Mittwoch, kleines Special, und zwar All-Star Game ist ja dieses Wochenende. Und, ja, da haben wir uns mal wieder ein paar Freunde und Kollegen gepackt und haben die einfach mal gefragt, was sind so ihre Lieblings-All-Star Game-Memories Also die Folge, das Special kommt am Mittwoch.
Genau.
Right? Wir sind raus. Kicks out. Haut rein. Ciao.
Peace.
We interrupt this program to bring you a special report. Kicks Podcast.
It's all ball. It's all ball. It's all ball.
Not live, but direct. We love this game.
It's all ball. It's all ball.